Ja, hallo. Leider nur in sehr kleiner Runde begrüße ich euch ganz herzlich zur dritten Veranstaltung in unserer Reihe Wie leben? Und besonders begrüße ich Frank Lipschick, der das Ganze heute inhaltlich machen wird und würde eingehend ein paar Worte noch sagen zu den letzten Veranstaltungen. Wir haben irgendwie die erste Veranstaltung gehabt mit Sarah Speck zu Beziehungsweisen und Gesellschaft, wo sie ungefähr damit eingestiegen ist, dass sie gesagt hat, das Private ist sowieso der Hort der Reaktionen. Also Geschlechterverhältnisse zeigen sich halt besonders stark und gerade auch in so alternativen Milieus wie denen wir vielleicht ein bisschen angehören, besonders stark zu Hause, stärker als im Öffentlichen, also im Bereich der Lohnarbeit. Und wir hatten dann letzte Woche die Veranstaltung zu Polyamory, wo die These aufgestellt wurde, dass mit dem Bruch der Monogamienorm zumindest so gewisse kleine emanzipatorische Potenziale sich ergeben, Geschlechterverhältnisse zu modifizieren, weniger eindeutig durchschlagen zu lassen. Und wir hatten interessanterweise bei beiden Veranstaltungen am Ende die Diskussion darüber, wie weit denn überhaupt die Möglichkeiten sind, so was Großes wie Geschlechterverhältnisse, was unsere Gesellschaft als Ganzes ja kennzeichnet, im individuellen Akt in seinem eigenen Leben zu übertragen. Und es war immer so die Frage, wie hängt das mit gesellschaftlichen großen Trends, mit sowas wie Zeitgeist, gesellschaftliche Aufgabenteilung zusammen. Und da schließt ja eigentlich die Fragestellung der heutigen Veranstaltung ganz gut an, weil es in der heutigen Veranstaltung darum geht, welche Geschlechter- und beziehungspolitischen Vorstellungen gerade im Moment im Rechtspopulismus vertreten werden. Das sind auf jeden Fall Vorstellungen, die gerade sehr diskursmächtig sind, also anders als in den 70er, 80er Jahren, wo die fetten Schlagzeilen halt daher kamen, dass die Frauenbewegung Gleichberechtigung eingefordert hat, dass alternative Konzepte hoch und runter diskutiert wurden, oft auch mit ein bisschen voyeuristischem Interesse. Wenn man heute auf der politischen Bühne über Geschlechterverhältnisse hört, dann sind es oft halt die Rechtspopulisten, die ihre Vorstellungen da stark machen. Das macht natürlich einen Rahmen dafür, was im individuellen Bereich möglich ist, und deswegen passt es ganz gut, dass wir heute darüber sprechen. Bevor Frank loslegt, würde ich noch ein paar Sachen sagen. Zum einen den Hinweis auf die kommenden Veranstaltungen. Da haben wir am Freitag um 18 Uhr in der offenen Arbeit die Veranstaltung zu freundschaftszentrierter Lebensweise. Leider ist die Referentin erkrankt, sodass wir es halt irgendwie in einer anderen Form das Thema besprechen werden. Wahrscheinlich mit einem kurzen Input und ein bisschen Textarbeit mit einfachen Texten von Doreen Krupa. Dann haben wir nächste Woche am 17.12. den Comic-Kritzelabend zu Beziehungsweisen, wo es darum geht, das ganze Thema vielleicht ein bisschen künstlerisch, kreativ zu gestalten, und die Abschlussdiskussion dann am 20.12. in der offenen Arbeit. Ich würde mich total freuen, wenn da ein paar mehr Leute sind. Vielleicht habt ihr ja da Interesse. Ich gebe noch was rum, und zwar eine Liste, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr Interesse an den Mailverteilern der verschiedenen beteiligten Kooperationspartnerinnen habt. Da ist einmal der Mailverteiler vom DGB Bildungswerk Thüringen, dann der Mailverteiler vom Infoladen Erfurt, der so ungefähr einmal im Monat über verschiedene Veranstaltungen informiert, und dann der Mailverteiler vom Bildungskollektiv BIKO, der vierteljährlich über unsere Veranstaltungen informiert. Das gebe ich rum. Dann möchte ich noch kurz, bevor Frank loslegt, auf ein was hinweisen. Und zwar gab es im letzten halben Jahr zwei empfindliche Verurteilungen von AntifaschistInnen, die in Erfurt einmal gegen die Rechte und einmal gegen die AfD auf die Straße gegangen sind und einmal wegen einer Klage gegen einen Auflagenbescheid und einmal wegen einer Auseinandersetzung mit Nazis jetzt einmal so 550 Euro und einmal eine niedrige vierstellige Geldsumme einfach zu tragen haben. Und weil wir beim BIKO gesagt haben, wir haben irgendwie alle ein Interesse daran, wenn Leute gegen Nazis auf die Straße gehen, und wir wollen nicht, dass die Leute am Ende individuell auf den Kosten sitzen bleiben, haben wir gesagt, wir sammeln bei allen Veranstaltungen dieses Jahr Geld für diese beiden Fälle. Ich stelle das mal an den Ausgang. Da könnt ihr, wenn ihr wollt und wenn ihr nicht schon gegeben habt, am Ende was für geben. Das war es von mir und dann bist du.
Genau, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich würde mich zu Beginn gleich entschuldigen für das, was ich gleich erzähle, weil ich das nämlich eigentlich mit Lisa zusammen machen wollte. Wir waren also eigentlich zu zweit, jetzt ist Lisa erkrankt, jetzt mache ich das einfach alleine. Das ist die erste Entschuldigung. So gesehen ist nicht alles vielleicht so, auch wie es in der Ankündigung drin steht, da jetzt in meiner kleinen Präsentation mit drin. Und das Zweite ist, dass mir schon nochmal aufgefallen ist, wie auch in der Vorbereitung für heute Abend, wie komplex das Thema eigentlich ist und wie viele ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte es da gibt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alle zu fassen gekriegt habe und würde mich deshalb freuen, wenn wir nachher einfach vielleicht auch ohne Mikrofon in der Runde einfach noch ein bisschen weiter darüber auch diskutieren könnten. Genau, das vorneweg. Und jetzt will ich einsteigen und zwar mit einer historischen Quelle, die ich ganz aufschlussreich fand. Und zwar ist das der Aufruf es gab einen Bund gegen das Frauenwahlrecht und der hat 1914 einen Aufruf verfasst an die Frauen und Männer Deutschlands zur Erhaltung deutscher Frauenart und zum Kampfe gegen das Frauenstimmrecht. Wir haben ja 100 Jahre Frauenstimmrecht dieses Jahr, was wir feiern sozusagen. Und da gab es eine historische Bewegung, die sich dem entgegengestellt hat. Und ich habe hier mal sozusagen den Anfang mitgebracht. Der unterzeichnete Vorstand des Deutschen Bundes gegen die Frauenemanzipation und seine Mitglieder haben es sich während des nunmehr fünfjährigen Bestehens des Bundes zur Aufgabe gemacht, die Auswüchse der Frauenbewegung und Frauenemanzipation, wie sie insbesondere in der Frauenstimmrechtsbewegung zutage treten, aufzudecken und im dringendsten Interesse unseres Volkes entschieden zu bekämpfen. Der Bund hat seit dem 1. Januar 1913 ein Monatsblatt herausgegeben und damit ein zunächst allerdings nur schwaches Gegengewicht geschaffen zu der Fülle von Propagandaschriften der Gegnerinnen. Das sind also die ersten beiden Sätze dieses Aufrufs und die habe ich mir nochmal so ein bisschen genauer angeguckt, weil ich fand, da sozusagen in diesem mehr als 100 Jahre alten Aufruf sind ganz viele Motive und Bilder drin, die für den heutigen Antifeminismus auch prägend sind. Wenn man vorne anfängt, kann man sagen, das Wort von der Frauenart zum Beispiel, das deutet schon darauf hin, dass es irgendwie so eine Festsetzung gibt, wie denn Frauen vom Wesen her sind. Und da gibt es jetzt sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das tun kann. Das kann man entweder biologisch definieren. Jetzt heißt es aber auch deutsche Frauenart. Da steckt also auch was Kulturalistisches drin. Also sowohl kulturell als auch biologisch ist irgendwie geprägt, dass Frauen eine ganz eigene Art haben. Und die ist irgendwie anders als die von Männern. Das wäre sozusagen schon mal mein erster Punkt. Dann geht es ganz konkret um einen Kampf. Es ist also nicht einfach so nur eine Feststellung, sondern es geht darum, Privilegien zu verteidigen, nämlich Machtprivilegien derjenigen, die einen Zugang haben, in dem Fall den Zugang zum Wahlrecht, den Männer vorher hatten und Frauen eben bis 1918, bis zur Novemberrevolution nicht. Das heißt, das ist nicht im luftleeren Raum einfach nur eine Debatte, sondern es geht um ganz konkrete gesellschaftliche Veränderungsprozesse und auch um die Frage, wer hat eigentlich Macht und Einfluss in einer Gesellschaft. Dann haben wir hier das Wort der Auswüchse drin. Auch da, das kann man sozusagen zweifach zeigen, dass das was auch mit dem heutigen Antifeminismus zu tun hat. Also zum einen ist das Auswüchse ist ja immer so ein Krankheitsbild. Also wenn ich irgendwie einen Auswuchs habe, dann gehe ich zum Arzt, das lasse ich mir rausschneiden oder irgendwie so Sachen. Und auf der metaphorischen Ebene, also auf der Bildsprache, ist Auswuchs auch immer eine Übertreibung. Da kann man immer sagen, ja, also wir haben ja nichts grundsätzlich dagegen, aber also die treiben das jetzt ja zu weit. Also das geht jetzt zu weit, das ist zu viel. Und auch das ist was man heute ganz gut finden kann. Dann stand in dem Text drin, dass es darum ginge, etwas aufzudecken. Und immer da, wo ich etwas aufdecke, heißt das ja im Umkehrschluss, es findet irgendwo was im Verborgenen statt, was ich nicht sozusagen so richtig weiß, was das ist. Und ich bringe mich aber in die Position, wo ich genau das tue, sozusagen ich bin der Experte oder die Expertin, die das sozusagen aufdeckt. Da kann man schon sehen, gibt es starke Verbindungen zu Verschwörungstheorien, die sagen ja auch immer, also es gibt dunkle Mächte oder kleine Einflussgruppen und so weiter, die tun irgendwas und das wird uns verheimlicht und wir sind jetzt angetreten, um das quasi ans Licht zu holen und aufzudecken. Das ist so das eine. Und ich würde jetzt sagen, das ist aber dann schon ein bisschen eine Interpretation, dass dahinter ein grundlegendes Missverständnis darüber besteht, wie moderne Gesellschaften funktionieren und wer da eigentlich wie wo Einfluss hat und dass die Sachen eben in Wirklichkeit da, wo sie strukturell funktionieren, du hast es ja schon gerade gesagt, eigentlich sehr viel komplexer sind, als dass da irgendwie kleine Gruppen irgendwas im Kämmerchen beeinflussen. Dann stand auch im Aufruf drin, also ein weiteres Motiv, was benannt wurde in den ersten beiden Sätzen, war das Interesse unseres Volkes. Und auch hier kann man nochmal sehen, es geht also gar nicht unbedingt um die Einzelnen, es geht auch nicht um die einzelne Frau, sondern das Thema der Frauenemanzipation wird verknüpft mit einem völkischen Nationalismus. Und auch das ist etwas, was wir im heutigen Antifeminismus finden. Und auch immer natürlich die Frage, wo schaue ich denn hin? Also geht es mir eigentlich um das Wohl der Einzelnen oder geht es darum, dass das Wohl des Einzelnen womöglich zurückstehen muss hinter einer größeren Gruppe? So, dann auch interessant, da wird also ein Monatsblatt herausgegeben. Das heißt, man agiert an der Stelle gar nicht politisch, sondern man agiert publizistisch. Und das ist ja auch was man heute ganz stark findet, wenn man sich anguckt, dass ganz viele der Diskurse im Internet geführt werden, dass ganz viele dieser Plattformen und Zusammenschlüsse funktionieren, indem sie im Internet Stimmung machen. Ist es also genau eigentlich parallel zu sehen. Damals hat die Monatszeitschrift, heute das Internet oder der Blog oder was auch immer. Also auch hier, ganz klar, man geht jetzt selber gar nicht, geht gar nicht ums politische Handeln, sondern ums publizistische Handeln. Und dann wurde auch nochmal gesagt, man wolle ja nur ein Gegengewicht darstellen. Auch hier kann man sehen, dass es, also man inszeniert sich selber eben in diejenigen rein, die sich ja eigentlich nur verteidigen. Also Angreifer, also es ist sozusagen nicht so, dass die Gesellschaft Frauen ausschließen würde und die jetzt dafür kämpfen, integriert zu werden, sondern im Gegenteil, die Frauen wären sozusagen die Angreifenden an der Stelle, also die Bewegung für das Frauenwahlrecht. Und man selber wäre sozusagen in einer Abwehr und einer Verteidigungshaltung, ist eigentlich das eigentliche Opfer. Und dann wurde noch gesagt, dass die Gegnerinnen Propagandaschriften hätten. Und wenn man von Propaganda redet, die man unterstellt, dann ist sozusagen immer ganz klar, das, was die anderen sagen, ist also unsachlich und das ist auch unwissenschaftlich. Und im Prinzip könnte ich jetzt schon fast aufhören, weil all das, was ich gerade erzählt habe, sind sozusagen das gesamte Potpourri dessen, was man heute im Antifeminismus auch findet. Ein paar Sachen gucken wir uns vielleicht aber doch noch ein bisschen näher an. Aber ich fand es trotzdem ganz eindrücklich zu sagen, das ist ein Text, der ist über 100 Jahre alt, der entsteht in einer ganz gewissen Umbruchssituation und der ist eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Veränderung, dass nämlich Frauen selbstbewusst sagen, hier, wir haben keine Lust, ausgeschlossen zu sein, wir wollen irgendwie Teil der Gesellschaft sein und fordern das sozusagen ein. Also es ist eine Reaktion darauf. So, wenn man so ein bisschen auf das guckt, was man heute findet, muss man sagen, also Antifeminismus ist jetzt nicht eine einheitliche Bewegung, dass man jetzt sagt, da gibt es irgendwie ein einheitliches Programm und alle machen genau das Gleiche, sondern der umfasst ganz widersprüchliche, also erstmal unterschiedliche Dinge und die können zum Teil auch sehr widersprüchlich sein. Also ich sag mal, irgendwie so ein pietistisch, christlich fundamental geprägte Gruppe aus dem Schwäbischen hat womöglich mit einer, an Odin glaubenden und einen Thorhammer umhängenden Nazi-Gruppe aus Chemnitz jetzt nicht so viel gemeinsam auf einer gewissen ideologischen Ebene, aber es gibt womöglich trotzdem einen Schnittpunkt, wo sie eben in der Frage Zurückdrängung des Feminismus oder sozusagen irgendwie frauenfeindlichen, antifeministischen Haltungen eben am Ende es doch eine Gemeinsamkeit gibt. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen, dass man es nicht mit einer homogenen Strömung sozusagen zu tun hat. Trotzdem ist dieses Feindbild Feminismus ist quasi was für ganz viele unterschiedliche Gruppen Anknüpfungspunkte bietet und das wäre vielleicht schon so ein bisschen meine erste These auch, dass ich sagen würde, eigentlich ist ganz viel dessen, was man Antifeminismus nennt, eine Reaktion. Und zwar eine Reaktion auf das, was Michael schon gerade gesagt hat. Er hat jetzt 70er, 80er gesagt, so ein Moment, was man wahrscheinlich benennen würde, wäre sozusagen die 68er-Bewegung, die also für eine Liberalisierung in ganz vielen Bereichen gesorgt hat. Auch das könnte man sich jetzt noch kritisch angucken, aber erstmal haben sich sozusagen ganz viele Dinge geöffnet. Also Lebensformen sind vielfältiger geworden, Bewegungen für die Rechte von Homosexuellen sind sozusagen gekommen. Die zweite Frauenbewegung war da sozusagen, also ganz viele gesellschaftliche Veränderungen und ich würde ja schon sagen, die Gesellschaft ist sozusagen vielfältiger, pluraler geworden, es gibt viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Leute haben sozusagen auch Zugang an manchen Stellen und eigentlich würde ich sagen, das ist eine Reaktion. Also viele auch der Akteure, die man da sieht, die reagieren sozusagen darauf, dass sie das Gefühl haben, sie kommen mit der gesellschaftlichen Veränderung sozusagen auch an der Stelle nicht zurecht. Ich komme nachher nochmal auf so einen Report zu sprechen, kurz, kann ich aber vielleicht auch jetzt machen. Es ist dieses Jahr irgendwie bekannt geworden, dass es so ein antifeministisches, vor allem katholisches Netzwerk auf europäischer Ebene gegeben hat. Da gibt es ja auch so einen ganz interessanten Bericht, den man sich im Internet angucken kann, der das sozusagen relativ detailliert zusammenschreibt. Und wenn man sich anguckt, wie die Leute die Zeit analysieren, ist es eben genau so, wie ich es gerade geschrieben habe. Also eigentlich sagen sie, wir haben nur noch ein kleines Zeitfenster von 10 bis 20 Jahren, wo wir sozusagen die Bewegungen zurückdrehen müssen. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann ist sozusagen aus deren Sicht sozusagen der Untergang des Abendlandes, also christliche Werte gehen verloren, die Leute kennen das dann gar nicht mehr, auch so Sachen wie Volk und Nationen lösen sich auf, aber vor allem auf der Geschlechterebene sozusagen ist die göttliche Ordnung dadurch und die naturgegebene Ordnung in Frage gestellt und wenn wir das sozusagen jetzt nicht schnell machen, dann haben wir verloren sozusagen und daraus leiten sie quasi ihren Handlungsdruck ab letzten Endes auch oder ihre Handlungsmotivation. Also daran kann man schon mal sehen, dass auch die Akteure im Antifeminismus das sozusagen eigentlich in der Analyse erstmal ähnlich sehen. Wenn man sich anguckt, was sind das so für Leute, die sich in diesem Bereich tummeln, dann ja, kann man sagen, da gibt es sozusagen einfach so rechtsextremistische, neurechte Akteure, sozusagen, die irgendwie ganz klar so ein völkisches und rassistisches Weltbild haben, die eigentlich auch eine Haltung haben, die so ganz stark ist, sozusagen das Bild, was auch der historische Nationalsozialismus gezeichnet hat. Die Frau ist sozusagen die Mutter und Gebärerin und die Weiche und der Mann ist der Soldat und der Kämpfer, der sozusagen nach draußen gehen soll und so weiter. Und daraus ergibt sich dann alles. Die Frau hat den Herd und die Küche und die Kinder und der Mann hat den Krieg und sozusagen den Kampf ums Überleben und so weiter und da sein. So, das wäre so eine Strömung. Dann gibt es aber auch so einen katholisch geprägten Rechtskonservatismus, der ist in so einem Land wie Österreich nochmal stärker ausgeprägt als bei uns. Aber den gibt es natürlich bei uns auch. Der würde sozusagen auch einen Teil des Randes der CDU treffen oder auch Leute, die jetzt nicht mehr bei der CDU sind, sondern zur AfD rübergewandert sind, zum Beispiel wie Herr Hohmann, der Name sagt vielleicht noch ein paar Leuten was, der in Fulda bei der CDU viele Jahre lang auch für die CDU im Bundestag saß, ein sehr konservatives, an die katholische Kirche angegliedertes Weltbild hat, da auch sehr aktiv ist in der Kirche. Das wäre sozusagen ein anderes Milieu. Dann gäbe es noch so ein Milieu, was ich jetzt mal christlich-fundamentalistisch nennen würde. Also da sind teilweise eben so evangelische Freikirchen dabei, so klerikale Gruppen, die sind teilweise gar nicht so groß, aber auch sehr umtriebig. Und die haben im Kern, sind die vor allem in diesem Bereich einer Teilbewegung sozusagen, wo es um sogenannten Lebensschutz geht, also vor allem der militante Kampf gegen Abtreibung, aber auch andere Themen, die da aufgegriffen werden, wären ein weiteres Milieu. Und dann gibt es noch so antifeministische Männer- und Väterrechtsbewegungen. Also Männerbewegung war ja nicht immer was Reaktionäres, aber sozusagen der Teil, der sich daraus entwickelt hat, der sozusagen ganz klar antifeministisch ist und der sagt so, Väter hätten keine Rechte und Männer seien eigentlich in der Gesellschaft benachteiligt und Jungen seien benachteiligt. Das sind, also anzahlmäßig sind das relativ kleine Gruppen, die aber auch also relativ stark im Netz zum Beispiel aktiv waren und auch bei der Frage von Bedrohungen für Aktivistinnen dann im Netz, also verbal, da auch eine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, das hat jetzt nicht so den Anspruch, das jetzt alles abzudecken. Ich vergesse vielleicht auch was, ihr könnt gerne was ergänzen, aber nur um mal so ein bisschen deutlich auch zu machen, es gibt da sozusagen unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen auch ideologischen Hintergründen und Motiven bei dem Thema da sozusagen zusammenkommen. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch Leute, die jetzt gar nicht so total stark eingebunden sind, nicht ein total rechtes Weltbild haben und so, aber die mit gewissen Punkten, zum Beispiel Eltern, besorgte Eltern, die da an manchen Stellen unzufrieden sind und die können aber eben ganz gut von manchen Leuten da gesammelt werden und eingesammelt werden und dann darüber sozusagen auch an gewisse Organisationen und auch vielleicht Parteien gebunden werden. Ich hätte jetzt nochmal ein Beispiel rausgegriffen, auch wenn sich die Bewegung mit relativ vielen beschäftigt, hätte ich jetzt mal die Auseinandersetzung sozusagen um Gender erstmal so in Anführungszeichen gesetzt, weil das sozusagen schon eins der zentralen Kampffelder im Antifeminismus irgendwie ist. Wenn man sich den Begriff ankommt, der kommt ja einfach erstmal aus dem Englischen, ist erstmal ein ganz normales Wort und versucht zu beschreiben, das, was wir im Deutschen nicht gut können. Wir haben im Deutschen das Wort Geschlecht und im Englischen gibt es zwei Wörter dafür, Sex und Gender, und die beiden Begriffe versuchen sozusagen Unterschiedliches zu benennen. Sex wäre das biologische Geschlecht und Gender ist sozusagen das gesellschaftliche Geschlecht, also das, wie werden Mädchen und Jungs zum Beispiel in der Gesellschaft erzogen, womit dürfen die spielen, was für Anziehsachen kriegen die, was für Wertevorstellungen kriegen die so mit, etc. Dieses Wort findet irgendwann Eingang in die deutsche Debatte. Ich würde da zwei Punkte festmachen, die noch gar nicht so lange her sind, ungefähr 20 Jahre. Nämlich zum einen durch die Wissenschaft. Also es gibt einen internationalen wissenschaftlichen Austausch, vor allem mit dem englischsprachigen Raum. In den USA gibt es diese Studien schon länger. Und dann werden auch in Deutschland peu à peu dieses Feld der sozusagen Geschlechterforschung, das kann man ganz unterschiedlich, kann man bei den Historikerinnen sehen und bei den Germanisten, also sozusagen in allen unterschiedlichen Fächern, guckt man sich das Thema Geschlecht so ein bisschen an und dann entstehen Studiengänge, die heißen einfach Gender Studies. So, der erste war 1997 in Berlin. Also kann man sehen, ist alles noch gar nicht so lange her. Und die zweite Ebene, wo der Begriff quasi ins Deutsche hineinsickert, ist über die politische Ebene. Es gibt nämlich 1998 ein EU-Abkommen und EU-Abkommen sind natürlich meistens auf Englisch geschrieben, auch wenn es dann immer deutsche und französische Ausgaben davon gibt, aber viele Begriffe kommen natürlich auch da sozusagen aus dem Englischen. Und da wird Gender Mainstreaming als eine Strategie festgeschrieben, die in allen europäischen Ländern umgesetzt werden sollen. Gender Mainstreaming heißt, in allen gesellschaftlichen Bereichen sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Prägungen und so weiter von Männern und Frauen so berücksichtigt werden, dass eigentlich möglichst viel Chancengerechtigkeit sozusagen herrscht. Und das soll von oben sozusagen umgesetzt werden, was ich in der Verwaltung zum Beispiel, wenn man Stellen ausschreibt oder bei Fragen, wenn man Parkplätze baut, also all die Dinge, wo sozusagen Staat und Verwaltung und so weiter handeln, soll das sozusagen eingebunden werden. Das sind erstmal so die beiden Motive, wo das Wort herkommt. Jetzt fehlt ein Teil, glaube ich. Gucken wir mal. Und erstmal erfolgt das relativ unbeobachtet, sag ich mal. Also Gender Mainstreaming wird einfach umgesetzt, in Deutschland 2003 in Bundesrecht überführt, an den Universitäten fangen halt Leute an, Gender Studies zu studieren. Und ich mache jetzt einfach hier mal weiter. Und dann wird der Begriff ein paar Jahre später, so 2005, 2006, von rechts aufgegriffen und für Polemiken benutzt sozusagen. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist das so passiert? Und da würde ich sagen, gibt es so ein paar Gründe, warum das Wort schon alleine als Wort sozusagen ganz gut geeignet ist dafür, aus rechter Sicht. Zum einen, habe ich es ja gerade gesagt, der Begriff kommt sozusagen von der EU-Ebene. So, und da hat man natürlich gleich dieses Moment, dass man sagen kann, ja, die in Brüssel, so, die machen ja da, was sie wollen und die wollen uns hier beherrschen und die kommen mit ihrer Gesetzgebung und da müssen wir das alle machen. Also da geht es gar nicht um die Geschlechterfrage an sich, sondern da geht es um die Frage sozusagen, wie zufrieden sind Leute mit der Europäischen Union, wie fühlen sie sich da sozusagen aufgehoben, haben die das Gefühl, die können da mitbestimmen. Also eine Kritik, die man von links auch durchaus äußern kann. So, die ist erstmal gar nicht rechts in dem Sinne unbedingt. Und natürlich auch diese Sache, genau, das sind die Bürokraten in Brüssel, die entscheiden da wieder was und wir müssen das dann am Ende machen. Es gibt aber auch eine Kritik an so einer sozusagen hochnäsigen Linken, die beschäftigen sich dann mit ihren Diskursräumchen und mit irgendwelchem Quatsch und so weiter und die haben eigentlich die Leute gar nicht mehr im Blick und mit denen, was die Leute wirklich umtreibt, da haben die gar nichts mit zu tun. Und dadurch, dass das Wort ein englisches Wort ist, kann man natürlich auch noch wunderbar sagen, da gibt es noch so einen schönen Anknüpfungspunkt, naja, jetzt müssen wir immer Englisch reden und was soll denn das mit englischen Wörtern? Wir haben da auch schöne deutsche Wörter und so. Also auch das hört man ja relativ, also sehr weit verbreitet, auch in meinem Umfeld, in dem ich mich so bewege. Das heißt, man kann da sozusagen auch nur damit, dass man dieses Wort kritisiert, hat man quasi schon den ganzen Bereich irgendwie so ein bisschen Anti-Amerikanismus und Globalisierungskritik auch noch mit dabei. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Containerwort, wo ich sage, wenn ich das benutze und ich habe jetzt ja über die inhaltliche Ebene und die inhaltliche Kritik noch gar nicht geredet, habe ich schon ganz viele Bedeutungsebenen, die ich sozusagen bei den Leuten wachrufe, mit denen ich die Leute womöglich für meine Sachen mobilisieren kann. Genau, das heißt, das Wort Gender ist erstmal schon als Begriff sozusagen geeignet dafür, wenn man jetzt von rechts mobilisieren möchte. Und zum anderen kann ich da relativ viele unterschiedliche anti-emanzipatorische Forderungen reinpacken. Und das reicht dann sozusagen von der Frage, genau, reproduktive Rechte, also wie viel Selbstbestimmung haben Frauen über ihren Körper, über die Frage, Was wird an den Hochschulen gelehrt? Was für ein Familien- und Rollenbild habe ich da drin? Wie gehe ich mit Lebensentwürfen anderer um? Wie ist es mit sexueller Vielfalt in den Schulen? Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Also das kann ich alles nur, wenn ich dieses Wort kritisiere, und dann gibt es da so unterschiedliche Bezeichnungen, die einen sprechen vom Gender-Wahnsinn, die anderen von der Gender-Ideologie, das klingt ja fast noch neutral, oder Gender-Gaga oder Genderismus, das sind alles so Begriffe, die dann von rechts benutzt werden. Genau, das habe ich schon gesagt. Es geht im Prinzip so ein paar Jahre verzögert los. 2006 zum Beispiel gibt es einen Artikel, der den Diskurs dann relativ stark geprägt hat in der FAZ. Und auch das ist so ein bisschen interessant eigentlich, dass man sagen kann, relativ viele der Debatten werden eben auch in sehr konventionellen Medien eigentlich erstmal losgetreten. Und dieses Bild, was ja auch immer von rechts gezeichnet wird, man hätte gar keine Stimme und das würde alles nur totgeschwiegen, kann man sehen, ist einfach Quatsch. Also FAZ, die, viele sagen, die wichtigste deutsche Tageszeitung, schreibt 2006 einen Artikel, in dem steht drin, geht um Gender Mainstreaming. Das Ziel greift hoch hinaus. Es will nichts weniger als den neuen Menschen schaffen, und zwar durch die Zerstörung der traditionellen Geschlechtsrollen. Schon aus diesem Grunde muss das als Zwangsbegriff verneinte Geschlecht durch Gender ersetzt werden. Und möglichst schon in der Krippenerziehung soll mit der geistigen Geschlechtsumwandlung begonnen werden. Also hier kann man schon sozusagen sehen, mit welchem sozusagen hohen Maß an Polemik in diesem Artikel gearbeitet wird. Aber es geht noch weiter. Bettina Röhl hat in einem Artikel geschrieben, Gender Mainstreaming heißt im Klartext kompletter Umbau der Gesellschaft und Neuerfindung der Menschheit. Gender Mainstreaming ist eine Art totalitärer Kommunismus in Sachen Sex und Geschlechterbeziehungen. Also auch hier kann man sehen, das strotzt nur so vor Polemik und sozusagen Superlativen in den Begriffen. Trotzdem würde ich noch mal so ein bisschen gucken, was kann man da sozusagen sehen. Und man muss sagen, die Debatte haben sie erstmal gewonnen, weil das Thema Gender Mainstreaming war danach sozusagen und ist bis heute eigentlich ganz vielen Leuten schwer zu erklären, obwohl es eigentlich ja gar nicht so schwer ist, worum es da geht. Es ist ja auch überhaupt nicht so, dass Gender Mainstreaming daran arbeiten würde. Also es ist auch sozusagen ein bewusstes Missverständnis, weil Gender Mainstreaming geht ja gerade nicht davon aus, dass es ganz vielfältige Geschlechter gibt und dass jeder zu seinem Recht kommen muss, sondern geht ja erstmal in der Regel zumindest davon aus, dass es darum geht, die Unterschiedlichkeiten anzuerkennen und sozusagen trotzdem zu gucken, wie kann man Gesellschaft irgendwie so verändern. Also es wirft auch bewusst Sachen in einen Topf, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn man jetzt auf der inhaltlichen Ebene guckt, kann man sagen, wenn man sozusagen ein Diskurs ist, der die Frage, ist jetzt Geschlecht irgendwie was von Gesellschaft geprägtes oder eben was Gegebenes? Und da wäre die Haltung von Antifeminist natürlich, die Zweigeschlechtigkeit ist sozusagen entweder eine natürliche Ordnung, das wäre sozusagen eher biologisch, oder eher eine natürlich-göttliche Ordnung, das wäre eher so ein bisschen religiös aufgeladen sozusagen, aber das ist das, was sozusagen gegeben ist und das wird angegriffen von den anderen. Bei der Frage der Gleichheit, da gibt es jetzt schon unterschiedliche Auffassungen. Ich sage mal, da gibt es Leute, die sagen würden, nee, natürlich sollte der Mann über der Frau stehen. Es gibt aber auch welche, die sagen, nein, darum würde es ja eigentlich gar nicht gehen. Es würde ja schon um Gleichberechtigung gehen, aber nicht im Sinne einer Gleichheit. Und das ist natürlich eigentlich häufig auch nur ein rhetorischer Trick, weil am Ende soll das natürlich heißen, die Frau ist genau dann gleichberechtigt, wenn sie am Herd steht, weil das entspricht ja eigentlich mehr ihrem Wesen und da kann sie sich sozusagen entfalten und so weiter. Das kann man bei der AfD auch ganz gut sehen, wie sie da argumentiert. Und am Ende heißt es sozusagen durch die Hintertür eigentlich in der Regel doch, dass es eine männliche Vorherrschaft gibt. Die wird nur nicht so genannt, sondern man sagt, man wird sozusagen wesensgerecht, wird man dann allen gerecht, wenn sie genau das machen dürfen, was ja ihr Wesen ist. Und damit muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, wie sozusagen Machtstrukturen in der Gesellschaft sind und wie das mit den Zugängen ist. Genau, und dann gibt es noch dieses Bild, zumindest bei einigen zu sagen, na gerade in der Verschiedenheit liege ja sozusagen eigentlich die Vielfalt und die anderen wollten alles gleich machen und gerade das Schöne sei ja an Mann und Frau, dass sie sich dann sozusagen zu so einer Einheit ergänzen würden. Genau, und klar ist hier schon in diesem ganzen Feld hat man die Anknüpfungspunkte an heterosexuelle Familienvorstellungen und die sind da auch in der Regel verknüpft damit zu sagen, es geht eben nicht um das Wohl des Individuums oder der Einzelnen, sondern da geht es um Volk und Nation. Der zweite Diskursrahmen, den wir eben auch schon gesehen haben, war der des Totalitarismus. Das ist natürlich immer eine harte Nummer, weil damit kann man sozusagen auch immer so antikommunistische Reflexe bei den Leuten wecken, weil wenn man sagt, das sind ganz schlimme Leute, die wollen uns alle umerziehen und das ist Bild, was sozusagen gezeichnet wird, ist eigentlich das quasi das der Auseinandersetzung um Geschlechtergerechtigkeit sei sozusagen das letzte Kampffeld, wo es noch so Fantasien vom neuen Menschen gäbe. Wir haben ja das eben in diesen beiden Zitaten so ganz schön auch gesehen. Das ist sozusagen das, was da noch aufgegriffen würde. Und auch da wird häufig behauptet, eigentlich gäbe es quasi so eine geheime Agenda, die dahinter stehen würde. Also wo man wieder sozusagen eigentlich so eine Anknüpfung auch an Verschwörungstheorien hat, zum Beispiel denen an den sogenannten großen Austausch oder Bevölkerungsaustausch. Also weil hier die, wenn es positiv ausgelegt wird, die sozusagen die nützlichen Idioten wie wir, die hier sitzen, dafür sorgen, dass die Deutschen jetzt weniger Kinder kriegen, können die Leute, die eigentlich kleine Islamisten auf die Welt bringen, die kriegen viele Kinder und deswegen ist das total schlecht und dahinter steckt aber ein Plan sozusagen oder eine, wie gesagt, eine geheime Agenda. Das wäre so ein bisschen die Argumentation. Und auch hier ist es natürlich so, dass die Frage, wer ist hier eigentlich Täter und wer ist vielleicht Opfer, genau umgedreht werden. Während man sagen muss, Minderheiten sind in der Gesellschaft diskriminiert und das ist sozusagen ein langer Kampf der letzten 50 Jahre, den Menschen Rechte zu geben, die ihnen von der Gesellschaft verwehrt werden, ist es hier eben so, dass so getan wird, als wären die Männer eigentlich die Opfer oder teilweise auch die gesamte Gesellschaft. Und es gäbe eine kleine Minderheit, die eben genau sozusagen das beherrscht, die bestimmt sozusagen den Diskurs in der Presse, man dürfte das ja alles nicht mehr sagen, die haben totalen Einfluss auf die Politik, weil die FDP hatte ja mal einen schwulen Außenminister. Also das sind dann alles so Mosaiksteine, wo sich sozusagen so ein Weltbild zusammengesetzt wird und dahinter steckt dann entweder die Homo-Lobby oder sowas wie kinderlose lesbische Wissenschaftlerinnen, die dann da so wollen, dass sozusagen die Politik nach ihrer Pfeife tanzt und das die ganze Gesellschaft umbauen wollen. So. Und das Verhältnis von auf dieser Diskursebene zu dem Thema, was hat das mit Kapitalismus zu tun, die ist durchaus widersprüchlich. Also es gibt zwei Argumentationen, die sich eigentlich widersprechen, würde ich sagen. Also entweder wird gesagt, das ist nicht gut, weil uns wird die Männlichkeit genommen und wenn wir nicht mehr männlich genug sind, dann können wir uns auch im globalen Wettbewerb und so weiter gar nicht mehr durchsetzen, weil Kapitalismus, der lebt ja von sozusagen Konkurrenz und wirtschaftlicher Erfolg ist deswegen so ein Konkurrenzding und das ist sozusagen das Männliche in der Gesellschaft und wenn die Gesellschaft so verweiblicht wird, dann verschwindet das dann und dann haben wir auch sozusagen auf dem globalen Markt gegen die Chinesen, das ist jetzt alles sehr klischeehaft, wie ich das erzähle, aber so wäre sozusagen die Argumentation, haben wir keine Chance. Und die andere Argumentation ist eben genau die umgekehrte, die sagt nämlich, nee, das ist genau umgekehrt. Eigentlich sollen die traditionellen Werte wie Familie und so weiter, die sollen genau deswegen zerstört werden, weil der Kapitalismus dann davon profitiert, weil dann können ja zum Beispiel Frauen preiswerte Arbeitskräfte werden und dann drücken die dadurch die Löhne und so weiter und das soll alles nur ausgebeutet werden. Also einmal sind die Leute, die das machen, quasi diejenigen, die den Kapitalismus verhindern wollen und einmal sind es die, die ihn befördern. Auch hier kann man schon sehen, dass es keine einheitliche Theorie ist, sondern dass es alles sehr widersprüchlich ist und teilweise vielleicht auch an widersprüchliche Gefühle in den Menschen sozusagen appelliert. Ja. Und das Dritte wäre nochmal die Ebene von Wissenschaft. Auch das hatten wir ja jetzt schon zweimal. Das ist auch immer so ein Hauptargument, wenn es um Gender Studies geht. Also das sei ja alles unwissenschaftlich, was die da machen würden. Und das Bild dahinter ist natürlich klar. Also Wissenschaften sind für diese Leute immer nur Naturwissenschaften. Wobei die gleichen Leute, was sich den Klimawandel anzweifeln, der ja auch wissenschaftlich mit Naturwissenschaften belegt wird, da haben sie es da nicht so mit. Aber sozusagen Wissenschaften sind Naturwissenschaften und die sind natürlich objektiv und neutral sozusagen. Die haben gar keine gesellschaftliche Prägung, während die Geistes- und Sozialwissenschaften, die sind ja Ideologie. Und da sich die Frage, wie Familienkonstellationen vor 300 Jahren waren, Menschen, die sich damit beschäftigen, die machen das natürlich aus ideologischen Gründen und die sind keine Wissenschaftler. Und damit kann ich natürlich immer sagen, wer nicht wissenschaftlich ist, dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Und ich kann für mich sozusagen immer dieses Wissenschaftliche auch in Anspruch nehmen. Und häufig wird dann eben auch an so Sachen appelliert, wie der sogenannte gesunde Menschenverstand, den die AfD auch immer im Munde führt. Und verbunden wird das häufig dann auch mit so einem Argument, dass man sagt, na, da werden jetzt unsere Steuergelder dafür verprasst, dass die da an den Hochschulen irgendwie so einen Quatsch machen können. Das muss mal ein Ende haben. Genau, und ich glaube, ich habe schon so ein bisschen gesagt, warum das Thema sich trotzdem, obwohl man eigentlich sagen muss, sind vielleicht komplizierte Sachverhalte, sowas wie Gender Mainstreaming, warum eignet sich das trotzdem ganz gut dazu, auch Leute zu mobilisieren, und warum können die eigentlich nicht akzeptieren, dass Leute sagen, es wäre doch gut, wenn alle mehr haben. Das spricht natürlich vor allem Leute an, die das Gefühl haben, ist es nicht genug und man muss sozusagen immer Leuten was wegnehmen. Und da gibt es so ein Zitat von Simone Raphael: Wer selbstständig andere mit seiner Haltung dominieren will und offen diskriminiert, kann sich anscheinend nicht vorstellen, dass es auch möglich ist, anderen mehr Freiheiten zu ermöglichen, ohne die eigenen Freiheiten davon betroffen sind. Also genau daran kann man sehen, wie das sozusagen funktioniert. Gut, dann würde ich jetzt nochmal zur AfD kommen, auch mit einem Zitat von Eike Sanders. Die hat gesagt, Antifeminismus ist das zweite Standbein der AfD. Das erste ist dann wahrscheinlich sowas wie Rassismus oder so. Hier ist ein Plakat, das ist schon ein bisschen älter, das ist aus der Europawahl, aus der letzten Europawahl gewesen. Und man könnte jetzt sagen, quasi so kommunikationstechnisch ist es ein super Plakat. Weil da stehen quasi sozusagen Sachen drauf, und hier ist wieder dieser Gender-Begriff, wo die Leute sofort genau das wachgerufen wird, was ich eben gesagt habe, nämlich diese unterschiedlichen Ebenen, die man sozusagen anspricht, wenn man das Wort Gender benutzt. Und bei Gurke funktioniert es genauso. Erstmal würde man sagen, so, warum steht da Gurke auf dem Plakat? Aber genau dahinter steckt dieser Diskurs, viele erinnern sich, dass jetzt die EU die Gurken normieren wird und die krummen Gurken kommen jetzt nicht mehr in die Läden und das sei doch alles ein Wahnsinn und so weiter und so fort. So. Und dann noch der Größenwahn, gut, der ist jetzt so einfach erstmal so ein neutrales Wort. Das heißt, dieses Plakat ist ja inhaltlich völlig leer. Also da steht ja einfach nichts drin. Man zählt einfach drei Begriffe auf und sagt dann noch Brüssel stoppen, wo man auch nicht genau weiß, was das jetzt heißen soll. Und appelliert noch an so ein bisschen, ich sag mal, mit Angstmache oder so, macht so ein bisschen Panik, indem man sagt, also das muss auf jeden Fall jetzt passieren. So. Also inhaltlich völlig leeres Plakat, und trotzdem geht bei den Leuten, geht sozusagen total viel im Kopf auf, was sie damit verbinden. Ja. Gut, ich würde mir noch so ein paar Positionen der AfD angucken. Also die AfD hat ein Grundsatzprogramm von 2016, und wenn man sich da mal anguckt, insgesamt 10 Abschnitte, was da so zum Thema Gleichberechtigung und so gesagt wird, muss man feststellen, also es gibt erstmal kein Thema, was sich mit dem Thema Frauen, Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit etc. Beschäftigt. Das ist, glaube ich, bei allen anderen Parteien gibt es extra Kapitel zu diesem Thema. So, wenn man jetzt mal guckt, was schreiben die über Frauen in ihrem Wahlprogramm, dann muss man feststellen, die Hälfte des AfD-Parteiprogramms kommt schon mal ganz ohne das Wort Frau aus, also kommen Frauen gar nicht vor. Dann, das erste Mal tauchen Frauen auf, dass Frauen freiwillig zur Bundeswehr gehen sollen. Hintergrund ist, dass die AfD den Wehrdienst wieder einführen will, also Männer müssen zur Bundeswehr gehen, auch für die Mannhaftigkeit, wie Björn Höcke immer sagt, und Frauen können sozusagen. Dann der nächste Zusammenhang mit Frauen ist das Bekenntnis zur traditionellen Familie. Dann die Aussage, mehr Kinder statt Masseneinwanderung, mehr Kinder für deutschstämmige Frauen, Diskriminierung von Vollzeitmüttern stoppen. Dann geht es um den Lebensschutz, also Schwangerschaftsabbruchsverbot, kein Kopftuch. Und Nein zu Gender Mainstreaming und Frühsexualisierung. Das ist alles, was im AfD-Grundsatzprogramm zum Thema Frauen drinsteht. Eigentlich kann ich auch hier jetzt aufhören, weil es ist völlig klar, was für ein Frauenbild da irgendwie hintersteht. Muss ich mir nur die paar Punkte hier sozusagen angucken, die da drin sind. Und keine Quoten natürlich. Wenn man sich anguckt, was hat die AfD so ein bisschen in Thüringen gemacht, auch hier zum Beispiel ganz interessant, die AfD Thüringen war für den Erhalt des Landeserziehungsgeldes, also das, was man so landläufig Herdprämie nannte. Das Erste, was die AfD im Landtag gemacht hat, bei dem neu gewählten Landtag 2014, war die erste Forderung, war die Abschaffung des Gleichstellungsausschusses im Landtag, weil er, Zitat, ein Instrument zur Fortschreibung und Zementierung unter anderem von Männerdiskriminierung sei. Also auch hier kann man sehen, das ist das erste Thema, was die AfD sozusagen im Landtag behandelt hat. Also erstmal ein Thema, was sozusagen für uns alle, glaube ich, nicht so viel Relevanz hat, aber ein hochsymbolisches Thema ist, also was sozusagen aufgeladen ist mit Dingen. Und sie nehmen eben keins, also dass sie das nehmen, zeigt nochmal, wie wichtig dieses Thema Geschlecht, auf Familie, Rollenverständnis und so weiter für die AfD ist. Genau. Die AfD ist auch die einzige Partei, die im Bundestag vertreten ist, wo es ein explizites Verbot von innerparteilichen Frauenarbeitsgemeinschaften gibt. Also in allen anderen, auch zum Beispiel bei Gewerkschaften, ist es völlig selbstverständlich, dass Frauen spezielle Strukturen haben, weil man sagt, Frauen sind benachteiligt und sozusagen brauchen eigene Strukturen. In der AfD ist es genau umgekehrt, da sind innerparteiliche Strukturen verboten. Entsprechend sind eben auch 85% aller Parteimitglieder Männer. Und wenn man sich die Quoten unter den Parlamentariern und Parlamentariern anguckt, sieht es auch nicht besser aus. Also in vielen Landtagen, also es gibt Landtage, da sind auf AfD-Seite gar nicht eine einzige Frau vertreten. Manchmal ist es eine, mal sind es 2 von 23. Also die Quoten sind sozusagen alle deutlich. Und dass der Bundestag in der Gesamtsumme der Frauenanteil jetzt so weit wieder runtergesunken ist, hat unter anderem mit dem Einzug der AfD in den Bundestag zu tun. Und das Bild, dass da sozusagen an der Spitze immer mal eine auftaucht, die dann auch medienpräsent ist, ist sozusagen eine absolute Verzerrung. Also wenn man sich die AfD auch nochmal im unteren Bereich anguckt, vom Landtag abwärts, da ist es sozusagen wirklich eindeutig, wie wenig Frauen sich in der AfD engagieren. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, was sie inhaltlich verlangt. Genau, und das zeigt sich auch bei den Wahlergebnissen. Also Männer wählen deutlich häufiger AfD, aber der sozusagen Rückstand schrumpft. Und es gibt von der Friedrich-Ebert-Stiftung gerade eine neue Broschüre, die ihr euch vielleicht angucken könnt, wenn euch das interessiert, wo sie im europäischen Vergleich geguckt haben, wie gehen eigentlich Rechtspopulisten und Rechtsextreme damit um, dass sie sozusagen so einen geringen Frauenanteil haben. Die Broschüre heißt die Triumph der Frau. Und da wird so ein bisschen geguckt, dass die eben schon an manchen Stellen auch bewusst jetzt versuchen, Frauen anzusprechen, weil sie natürlich auch erkennen, dass es da sozusagen so eine Lücke gibt. Gut, nochmal zum Wahlprogramm der AfD, zum Bundestag, da sind so ein paar Sachen drin. Also bei der Familienpolitik gibt es ganz klar ein völkisches Denken. Es geht also, wie gesagt, wieder nicht um das Wohl der Einzelnen, schon gar nicht um das Wohl der Kinder oder so Sachen, sondern es geht klar um die, sozusagen, wenn man über Familie und über Kinder redet, redet man eigentlich immer über das Volk oder die Nation. Also hier ein Zitat: Deutschland braucht einen Paradigmenwechsel hin zu einer nationalen Bevölkerungspolitik. Also das kann man gerade nochmal sehen. Es geht also nicht um das Wohl der Menschen. Die AfD stemmt sich gegen diesen Trend zur Selbstabschaffung und will Deutschlands Gesellschaft von Grund auf familien- und kinderfreundlicher gestalten. Also auch hier wieder, es geht nicht darum, um den zweiten Teil des Satzes, sondern der wird begründet dadurch, dass man die Selbstabschaffung Deutschlands aufheben will. Also auch hier wieder ein ganz klar instrumentelles Verhältnis zu Menschen, in dem Fall zu Kindern und Familien. So, dann gibt es natürlich auch hier so Dinge zu Gender Studies, was ich vorhin erwähnt habe. Die Genderforschung ist keine seriöse Wissenschaft, sondern sie folgt der ideologischen Vorgabe, dass das natürliche Geschlecht und das soziale Geschlecht voneinander völlig unabhängig seien. Ziel ist letztlich die Abschaffung der natürlichen Geschlechterpolarität. Und hier nochmal so ein anderes Zitat, muss ich jetzt vielleicht nicht vorlesen, aber also im Prinzip findet man, ich könnte das jetzt noch ein bisschen ausführen, ich habe ja auch noch ein paar andere Zitate, also wenn man sich den Kapitel 7 ist das anschaut zu Geschlechtern, Familien und Vorstellungen, also das Kapitel heißt genau Willkommenskultur für Kinder, auch das ist eine interessante Formulierung, Familienförderung und Bevölkerungsentwicklung, da kann man das alles nochmal ganz gut nachlesen, was da alles drinsteht, also das komplette Programm, also die Lebensschützer werden bedient sozusagen, die ganzen Strömungen, die ich genannt habe, kriegen da sozusagen auch ihr kleinen Teil ins Programm geschrieben. So, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen Plakate mit dabei, wo man nochmal gucken kann, wie werden denn Frauen visuell in Szene gesetzt von der AfD. Also auch hier kann man sehen, also das Plakat ist schon ein bisschen älter, bezog sich damals auf die Vorkommnisse in Köln zur Silvesternacht. Mehr Sicherheit für unsere Frauen und Töchter. Also es ist auch klar, die Frau ist hier sozusagen absolutes Objekt und zwar in doppelter Weise. Zum einen wird sie hier sozusagen bildlich als Opfer eines Übergriffs stilisiert und dann ist sie aber eigentlich auch Objekt derjenigen, die sie schützen und verteidigen müssen. Das sind natürlich die weißen deutschen Männer. Frage ich mich, wen das, also merkt man auch, das spricht natürlich, wenn dann im bestimmten Kreis der männlichen Bevölkerung an. Auch sowas sozusagen findet sich bei der AfD Burkas. Wir stehen auf Bikinis. Auch hier sozusagen so eine sexistische Darstellung von Frauen, verbunden mit einer Islamkritik. Auch das ganz beliebt. Gibt es hier noch ein zweites. Oben ohne am Strand statt verhüllt in der Burka, bei uns auch im Ramadan. Auch hier kann man das irgendwie ganz gut sehen. Auch immer interessant, die Frau hat auch wieder keinen Kopf zum Beispiel. Ne? Also die ist völlig auf den Körper reduziert und auch keine Beine. Also nur das sozusagen vom Po bis zur Brust, das ist sozusagen dargestellt. Und auch hier nochmal so ein Plakat, wo eine Frau ähnlich wieder, auch kein Gesicht, also auch völlig entindividualisiert, sondern der Fokus liegt darauf, dass sie schwanger ist und sozusagen ein deutsches Kind hier gebären soll. Genau, dann hätte ich zum Schluss noch ein Zitat von Bascha Mika aus der Frankfurter Rundschau. Nach der Wahl hat sie nämlich geschrieben: Das zeigt, was die AfD über ihre nationalistische Propaganda hinaus stark gemacht hat, die Beschwörung kultureller männlicher Hegemonie. Es geht auch um Männerstolz, der vom weiblichen Anspruch auf Selbstbestimmung untergraben wurde, den neue Geschlechterbilder bis zur Lächerlichkeit ausgehöhlt haben. Als Heilmittel für die gebrochene männliche Identität bietet die AfD ein unfassbar reaktionäres Gesellschaftsgefüge an. Und damit wäre ich erstmal am Ende dessen, was ich euch erzählen wollte. Wie gesagt, ich hätte für die Diskussion vielleicht auch noch so 2, 3 Thesen oder so, über die wir dann noch reden könnten. Aber das wäre es jetzt erstmal. Dankeschön.
Ich hätte eine Frage zu der Beteiligung von Frauen an antifeministischen Denken. Also du hast ja am Anfang so ein bisschen die Akteursgruppen aufgezählt, also wo man das überall so finden kann. Und jetzt am Ende ein bisschen was gesagt zu Frauen in der AfD oder auch, dass sich das verändert, was die Wählergruppen angeht. Wenn ich mir so diese antifeministischen Sachen forscht oder mir so ins Gedächtnis rufe oder in den Kopf rufe, dann sehe ich natürlich Männer vor mir, die das denken. Aber wie sieht's denn aus mit weiblichen Akteuren oder Akteurinnen dann wahrscheinlich? Also mir geht's so, dass ich manchmal mich mit Leuten unterhalte und dann kommen irgendwie so total klischeehafte Stereotype Männer-Frauen-Dingen von Frauen, wo ich mich denke, warum machst du dich denn jetzt selber so dumm oder stellst dich in so eine Ecke? So, das verwundert mich. Wie sieht denn das aus bei den Akteuren des Antifeminismus? Sind das wahrscheinlich vorwiegend Männer, aber gibt es da auch Frauen?
Da gibt es auch Frauen. Ich würde auch sagen, einen gewissen Teil auch der weiblichen Bevölkerung sprechen ja gewisse Dinge an. Also wenn die These stimmt, dass es um quasi Erschütterung von Sicherheiten geht, in einer sozusagen globalen kapitalistischen Gesellschaft, wo die Leute immer mehr Bereiche, bei immer mehr Bereichen vielleicht das Gefühl haben, dass sie sozusagen ihr Leben gar nicht selber in der Hand haben und bestimmen, sondern sich fremdbestimmt fühlen, ist natürlich so ein Rückbezug auf eine vermeintlich heile Welt, die es so natürlich nie gegeben hat, kann ja auch für Frauen was Attraktives sein. Also ich habe hier nochmal dieses Der Mythos sagt, wenn wir an den Ursprung zurückkehren, dann ist alles wieder in Ordnung. Oder es gibt so ein Buch von Joachim Meyerhoff, das heißt, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und das ist ja genau dieses Bild. Also wenn man historisch, also auch Historikerinnen und Historiker beschäftigen sich ja durchaus mit der Frage, seit wann sind Familien eigentlich so, wie sie heute sind? Wie sehen die eigentlich aus? Und muss man sagen, historisch, auch wenn man jetzt mal die Großelterngeneration zum Beispiel fragt, da gab es diese Kleinfamilie so ja nicht. Die ist eigentlich ein Konstrukt im Prinzip der 50er Jahre der US-Filmindustrie, könnte man jetzt fast sagen. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber sagen, ganz viele Leute sind bei Großeltern aufgewachsen. Es gab sozusagen ganz, ganz vieles daran. Wenn man historisch guckt, ist dieses Modell in der längeren historischen Sicht eh neu, weil im Prinzip gibt es erst seit Ende des 18. Jahrhunderts und sozusagen dem aufstrebenden Bürgertum überhaupt diese Vorstellung einer Kleinfamilie in der Form. Aber auch wenn man sich anguckt, welche Relevanz hatte die dann eigentlich, dann hatte sie immer ein größeres Image, als sie ganz real da war. Und trotzdem steckt da drin natürlich eine Attraktivität. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin sozusagen vielen Dingen ausgeliefert, dann ist es womöglich auch schön, wenn ich was kriege, woran ich mich festhalten kann. Und daran appelliert die AfD natürlich schon auch, wenn sie sagt, ja, die Diskriminierung von Vollzeitmüttern solle gestoppt werden und man soll auch Frauen ermöglichen, zu Hause zu bleiben und so weiter. So. Könnte ich gleich darauf antworten, dass ich sage, auch aus linker oder emanzipatorischer Sicht sollte man diese Frage um Einkommen, um sozusagen die materiellen Hintergründe dahinter nicht vernachlässigen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir wichtig wäre, weil ich meine, natürlich haben viele Paare zum Beispiel oder Familien das Problem, dass die Frau auch arbeiten geht, weil sozusagen das Geld nicht reichen würde, wenn nur einer was verdient. Jetzt kann man sagen, es ist Quatsch, dass einer nur arbeitet geht, aber dass sozusagen die Löhne für die Leute erstmal ein reales Problem sind und das Einkommen sozusagen für viele nicht reicht und Leute viel arbeiten müssen, so, das ist ein Problem, was man halt ernst nehmen muss, würde ich sagen. Und da hilft es halt nichts, wenn man nur auf dieser ideologischen Ebene dagegen anargumentiert, würde ich sagen. Man muss auch ganz materiell natürlich darüber reden, wie es sozusagen Einkommen und so weiter hier verteilt. Und warum sollen nicht alle Menschen die Wahlfreiheit haben, zu sagen, wir arbeiten alle weniger und alle haben mehr Freizeit und so weiter. Das wäre sozusagen so vielleicht was, wie man darauf irgendwie antworten könnte. Aber dass das sozusagen für Leute trotzdem auch immer eine Attraktivität hat, für einen Teil der Bevölkerung auch quasi in eine Rolle zurückzufallen, wo man vielleicht weniger Möglichkeiten hat, ist halt auch so. Ist auch historisch ganz interessant, auch das habe ich nochmal nachgeschaut, auch quasi, wenn ich jetzt mal zum Eingang zurückgehe, sozusagen diese Umbruchsphase zum Ende des Kaiserreichs, auch da waren in diesen sozusagen feministischen Gruppen mehr Frauen aktiv als in der Frauenbewegung. Also auch damals gab es dieses Moment schon, dass sich auch damals auch bürgerliche Frauen oder auch sozusagen christlich erzogene Frauen in dieser Rolle wohlgefühlt haben und sich verunsichert gefühlt haben, dadurch, dass die Frauenbewegung Sachen in Frage gestellt hat. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht unüblich.
Das ist vielleicht ein bisschen unfaire Frage, aber die schließt auch an das, was du gerade schon gesagt hast und an deinen Anstieg an und natürlich als an dich als Historiker. Wieso haben die denn 1918 verloren? Also 1918 haben die es halt nicht geschafft, ihre antifeministischen Sachen durchzubringen. Und wenn man sich das heute anguckt, seit 2006 machen die das erst und es ist total groß und stark gerade. Was können wir denn von der Auseinandersetzung 1918 lernen für heute?
Das ist eine gute Frage. Bis ich eine Antwort darauf habe, reagiere ich mal mit einem Literaturtipp. Ich habe nämlich eigentlich noch ein Buch dabei. Auch eine Neuerscheinung, die ich empfehlen kann, auch wenn ich noch nicht alles gelesen habe, zum Thema Frauenwahlrecht und der nochmal ganz gut zeigt, dass es eben auch nicht nur ein deutsches Phänomen ist, sondern der das sozusagen in so einen internationalen Kontext stellt. Und wenn man sich hier mal vorne anguckt, hier gibt es so eine Übersichtstabelle, wann, wo das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Da kann man eben sehen, dass es ein globaler Trend ist. Also im Prinzip Island 1915, Norwegen 1913, Schweden 21, Dänemark 1915, Estland 1918, Lettland 1918, Litauen 1918. Also da sind ganz viele Länder, Polen, Deutschland. Auch da kann man sehen, es ist anscheinend ein Großtrend, wo man jetzt nicht nur sagen kann, das ist jetzt nur in Deutschland so passiert, weil Deutschland jetzt den Ersten Weltkrieg oder so verloren hat. Sonst ist es sozusagen eine globale Umstrukturierung mit einer großen Bewegung. Und ich würde einfach sagen, es liegt natürlich zum Teil daran, dass es damals auch eine starke Linke gab, die irgendwie eh ganz andere Vorstellungen davon hatte, wie Gesellschaft funktioniert. Und da war die Auseinandersetzung um Frauenemanzipation ein Teil davon. Es gab natürlich auch eine große bürgerliche Frauenbewegung, aber ja, anscheinend ist es gelungen, dem Ganzen eine positive Vision entgegenzusetzen, die sozusagen viele Menschen sozusagen attraktiv fanden. Und diejenigen, die ich gerade beschrieben habe, die vielleicht Angst davor hatten und versucht haben, mehr in dem zu beharren, die waren am Ende halt doch dann doch auch weniger und nicht so wirkmächtig.
Kannst du vielleicht nochmal deine zentrale These nochmal irgendwie auf den Punkt bringen? Ich kann es auch sagen, nachdem ich sie verstanden habe, aber wo wir aneinander vorbeireden.
Nee, aber dann macht erstmal das und dann kann ich ja noch was dazu sagen.
Also ich habe sie so verstanden, dass du sagen willst, wie auch immer gesellschaftlicher Wandel der letzten Jahrzehnte, was durch 68 an Diversifizierung und Liberalisierung passiert ist, mindestens in Westeuropa und Westdeutschland, aber auch irgendwie globaler Kapitalismus und der schnelle Wandel, wo du auch sagst, mit irgendwie sozialer Verunsicherung, führt viele Menschen dazu, dass sie sozialen Halt suchen und deswegen eine traditionelle Kleinfamilie und die dortigen Rollenbilder idealisieren und deswegen eine Zurückdrängung wollen der Frauen auf das entsprechende Familien- und Gesellschaftsbild. Punkt. So ist es bei mir angekommen.
Das ist jetzt nicht falsch, ja. Würde ich sagen, ist richtig angekommen. Ist jetzt nicht alles, aber ja.
Ich glaube, das trifft eigentlich nicht richtig den Grund des Antifeminismus der neuen Rechten. Erstmal in der These oder Argumentation, die du da vorlegst, wenn Leute verunsichert sind, also gut, das ist erstens sowieso, Politiker wählen die Formulierung gern, wenn Menschen andere politische Konsequenzen ziehen, als sie wünschen, und die Sozialwissenschaften verwenden die gerne, ohne irgendwas Konkretes benennen zu müssen. Verunsicherung ist ja jetzt sehr unterschiedlich, ob man irgendwie mal zum ersten Mal eine Frau sieht, die keine Lust hat, sich äußerlich den alten Wert- und Ordnungsvorstellungen zu unterwerfen, kann man genauso Verunsicherung nennen wie Hartz IV. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen in Ostdeutschland mit der Wiedervereinigung durch die Treuhand, die massive Deindustrialisierung. Moderne Politiker, die etablierten Politiker beherrschen das auch. Die nennen das einfach Verunsicherungen durch die Herausforderungen der Moderne. Also gar nicht gegen dich, aber hätte ich mal als erstes eigentlich eine Beschwerde, weil man benennt gar nicht, wem gerade was widerfahren ist und wer gerade womit fertig gemacht wurde. Und viele ostdeutsche Menschen, die kaputt gemacht wurden, materiell kaputt gemacht wurden, werden jetzt als Menschen, die mit den modernen Veränderungen nicht klarkommen, im Prinzip ein Stück weit denunziert und veralbert, verulgt. Aber nehmen wir das ruhig doch mal so, also mal den Gedanken gefolgt, dann ist doch gar nicht klar, wenn man verunsichert ist, warum wählt man denn ausgerechnet diese Konsequenz? Warum orientiert man sich rechts? Man könnte ja auch suchen, man sucht Sicherheit, jetzt nur mal als Gedankenspiel, das muss auch in einem antikommunistischen Land erlaubt sein. Man könnte ja sagen, man sucht Sicherheit in einer Arbeiterbewegung oder in der Gewerkschaft. Sicherheit oder sich identifizieren mit irgendetwas kann man ja eigentlich mit allem. Da geht gar nicht raus hervor, womit man sich identifiziert. Und damit jetzt dritter Punkt, und das wäre mein Kernpunkt. Ich glaube eigentlich, dass die neue Rechte ein bisschen anders auf die Frauenbewegung kommt, nämlich ihre Identifikation geht ja nicht mit irgendetwas, sondern mit der Nation, weil sie eigentlich das Dogma teilen, dass man in einem demokratischen Nationalstaat als Volk richtig aufgehoben ist, in einer Volkswirtschaft, die kapitalistisch ist, in einer Volksherrschaft, die vom Volk und fürs Volk ist und in einer Gemeinschaft, zu der man in Deutschland zwar nicht mehr Volksgemeinschaft sagt, aber die doch dem Volke dienen soll. Und alles, was ihnen an Schädigungen widerfährt, deuten die immer in die gleiche Richtung, nämlich das liegt an der Schwäche Deutschlands. Das liegt daran, dass mein Staat gar nicht mehr für mich da ist. Und daraus, würde ich sagen, geht die zentrale Willensbildung hervor, die heißt Souveränitätsrückeroberung des deutschen Staates, Zurückdrängung unerwünschter Zuwanderung. Und auf die Frauen- und Geschlechterverhältnisse, so würde ich jetzt sagen, kommen die dann eigentlich, weil sie sagen, Frauen sollen wieder, also deutsche Frauen ist ja eigentlich gemeint, eine wichtige Funktion für die Reproduktion des Volkes übernehmen. Und da kommt ihnen der Gender-Wahnsinn in die Quere.
Aber dem würde ich jetzt auch nicht widersprechen.
Okay, aber dann würde ich betonen, also weil sie national denken, dann kommen sie auch auf die Familien- und Geschlechterfrage. Wenn wir uns einig sind, will ich mich auch nicht irgendwie jetzt zwangsweise streiten. Aber
nee, dass die Sachen miteinander verknüpft sind, habe ich ja schon in dem historischen Eingangszitat nochmal gezeigt, ne? Wo sie auch sagen, dass es sozusagen ums nationale Interesse geht und dass es natürlich an vielen Stellen um so eine imaginierte Nation oder Volk oder so geht, das würde ich auch sagen, weil ich würde sagen, im Prinzip verhält sich es damit ja genauso wie mit der Familie auch. Also es hat ja ein deutsches Volk nie gegeben. Also das ist ja genauso eine imaginierte, identitätsgebende Vorstellung wie womöglich die heile Familie, so, wo jeder seinen Platz hat und jeder weiß, was er zu tun hat und alle ihrem Wesen entsprechend sozusagen aufgehoben sind. Also so gesehen würde ich sagen, reagieren halt schon beide auf was Ähnliches.
Naja, und zu deinem zweiten Einwand, da hatte Frank ja auf die Frage hin, was da 1918 vielleicht anders war, schon gesagt, dass da, oder nicht gesagt, aber ich habe da zumindest rausgehört, dass heute halt tatsächlich so starke Frauenbewegungen, starke linke, positive Visionen fehlen und das auch ein Baustein dafür ist, warum die Verunsicherung sich halt gerade in der Orientierung nach rechts zeigt, weil wir halt keine sonderlich dollen Gegenbilder gerade anzubieten haben, keine starke Bewegung, weil halt, keine Ahnung, ich lande da gerade immer in solchen Diskussionen, wo man darüber spricht, warum die Lage so schrecklich ist, unter anderem, weil halt das Aufbegehren gegen Hartz IV, ALG II halt so grandios gescheitert ist. Wir haben es halt überhaupt nicht geschafft, irgendwas zu erreichen an der Stelle und ja, keine Ahnung, wenn die Leute halt mit ihrer Verunsicherung merken, die Linke kann ihnen nichts anbieten, dann probieren sie es jetzt halt bei der Rechten.
Ja, dazu würde ich gerne mal was Konträres sagen. Also erstmal im engeren Sinn, warum sich 1917, 18, 19 das allgemeine Frauenwahlrecht durchgesetzt hat, liegt ja eigentlich daran, dass die europäischen Sozialdemokratien nach dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen Ländern an die Macht gekommen sind. Und das war das Programm dieser europäischen Sozialdemokratien. Ihr Name sagt schon, eigentlich die Interessen der Arbeiterbewegung demokratisch durchsetzen zu wollen und für das allgemeine Wahlrecht zu stimmen oder das durchsetzen zu wollen, Frauen einzubeziehen und davon auszugehen, wenn dann also die Mehrheit der lohnabhängigen Bevölkerung stimmberechtigt ist, dann gewinnt ja auch eine sozialistische Regierung und somit werden die Interessen der Lohnabhängigen und das Verhältnis der Familie und der Geschlechter wurde im 19. Jahrhundert viel von den Sozialdemokraten thematisiert. August Bebel, die Frau im Sozialismus, noch vor dem Kapital das meistgelesene Werk der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, werden wir uns so durchsetzen. Und jetzt gegen dich, diese Sozialdemokratie ist ja nicht in dem Sinn gescheitert, sondern sie hat ihr Programm durchgesetzt und es hat sich nur gezeigt, wie dürftig dieses Programm vom Standpunkt der Lohnabhängigen ist. Erstens, Frauen dürfen mitwählen. Und zwar was? Sie dürfen darüber mitentscheiden, wer sie beherrscht. Welche Bundesregierung oder welche Regierung in Weimar über sie die Herrschaft nimmt. Das ist also irgendwie was anderes als die Emanzipation von Herrschaft, schon am demokratischen Verfahren. Zweitens, Herrschaftsinhalte und welche die Frauen betreffen, stehen ja nicht zur Wahl. Ich habe jedenfalls noch keinen Wahlzettel gesehen, auf dem stand, wie hoch sollen eigentlich die Löhne im Care-Bereich sein. Es ist geradezu auch ein Erfolg in Anführungszeichen oder ein bemerkenswerter Erfolg der deutschen Sozialdemokratie, eine repräsentative Demokratie durchgesetzt zu haben, in denen jetzt Frauen und Männer gleichberechtigt nur darüber abstimmen können, welcher Wahlverein sie beherrscht und über die Inhalte der Herrschaft überhaupt keine Mitsprache haben. Keine direkte Demokratie und keine Möglichkeiten zu sagen, ja, das sind doch meine Angelegenheiten, was weiß ich, Reproduktionsmedizin, Abtreibung. Natürlich liegt das alles im staatlichen Erlaubnisvorbehalt über den Regierungen entscheiden. Und dann war es die gleiche Sozialdemokratie, die Agenda 2010 durchgesetzt hat und damit das, was Sozialdemokraten gerne dann als die Verunsicherung der Menschen nennen, ohne über ihren materiellen Gehalt zu reden. Auch da ist es ja die Leistung richtig dieser Parteien, also nicht ihre Schwäche, sondern ihre zur politischen Macht aufgestiegene Härte, nämlich Deutschland und die deutschen Lohnabhängigen, dafür finde ich jetzt keine weibliche Form im Plural, egal, auf das zu verpflichten, was für den Standort Deutschland, die Standortkonkurrenz in der EU nötig ist. Also es ist nicht eine Schwäche, sondern eigentlich erstmal das Werk, in dem Fall von Rot-Grün.
Ich weiß nicht so ganz, wo der Widerspruch liegt, weil ich habe, glaube ich, nicht gesagt, die Sozialdemokratie hat versagt im Kampf gegen Hartz IV, sondern der Rest der Linken, also wenn man jetzt die Sozialdemokratie zur Linken zählt, dann der Rest der Linken, wenn halt nicht, dann halt die Linke.
Ja, und zum Wahlrecht hast du es ja eben auch nochmal deutlich gesagt, dass du unterstützt ja das, was Michi gesagt hat. Also das ist ja nicht erst die SPD an die Macht gekommen, hat dann das Frauenwahlrecht eingeführt, sondern sie haben sozusagen, es gab erstmal eine Bewegung dahin sozusagen. Und dann wurden die parlamentarischen Spielregeln an der Stelle so geändert, dass Frauen da mitwählen durften, auch gewählt werden durften. Mit der anderen Kritik hast du natürlich recht bei der Frage, was steht da sozusagen so zur Debatte. Aber das am Anfang steht ja schon erstmal die Bewegung, würde ich sagen.
Aber die Ziele der historischen Frauenbewegung sind doch auch wirklich eingelöst. Und ich möchte nochmal sagen, vielleicht kann man ja mal eine linke Kritik dran üben, statt einer rechten. Und meine linke Kritik ist neben dem sozusagen, was bringt eigentlich den Frauen das Wahlrecht? Worüber dürfen sie überhaupt mitentscheiden? Wenn man festhält, du hast mal vorhin formuliert, Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern durchzusetzen. Das stimmt und das ist weitgehend durchgesetzt, was Bildungskonkurrenz, was Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt angeht. Aber eine Chancengerechtigkeit heißt eigentlich immer noch, es steht von vornherein fest, dass Menschen scheitern werden. Es ist nur die Frage, wer scheitert. Und dass Frauen da überdurchschnittlich in der Berufskonkurrenz scheitern, das liegt jetzt gar nicht daran, dass sie benachteiligt werden, sondern dass sie vom Verwertungsstandpunkt von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen als Risikogruppe eingestuft werden. Und das zu Recht aus diesem Standpunkt, weil sie möglicherweise schwanger werden, weil Lohnfortzahlung in Fragen der Schwangerschaft heißt, der Unternehmer muss Löhne zahlen, kriegt aber keine Leistung, sie nicht so gewinnbringend sind. Und das macht sie als Arbeitskräfte im Kapitalismus unattraktiv. Nicht durch Vorenthaltung der gleichen Chancen, sondern weil sie vorurteilsfrei im Hinblick auf ihre Nützlichkeit und Verwertbarkeit beurteilt werden. Auch da ist es sozusagen gar keine Schwäche im Kampf um gleiche Chancen der Frauenbewegung meines Erachtens, sondern es ist ein Fehler dieses Kampfes gewesen, gleichberechtigte Konkurrenz um Lohnarbeit erstreiten zu wollen, statt die in Frage zu stellen. Und da würde ich sagen, könnte man einen historischen Rückbezug machen. Stichwort Clara Zetkin. Eine Kritik der Rolle der Frauen sollte eine Kritik der Lohnarbeit sein.
Ich könnte das mal sagen, also wenn man sozusagen innerhalb des Systems bleibt, würde ich sagen, ist eigentlich die Geschlechtergerechtigkeit trotzdem noch nicht hergestellt, wenn Männer nicht genauso viel Elternzeit nehmen und so weiter, um genau diesen Nachteil quasi da auszugleichen, von dem du gerade gesprochen hast. Das wäre so das eine. Auf der einen Ebene, jetzt habe ich eigentlich noch einen zweiten Punkt, habe ich jetzt wieder vergessen. Und ich würde sagen, das wäre ja sozusagen auch eine linke Kritik an Gender Mainstreaming, zu sagen, genau, da geht es darum, am Ende quasi bessere Chancen zur Verwertung durchzuführen, die häufig auch eher in den oberen Bereichen der Lohnskala auch anguckt. Und Gender Mainstreaming ist im Bereich von Reinigungskräften oder so nicht so ein Thema gewesen wie auf der Ebene von Leitungsfunktionen. So. Und da würde ich auch sagen, klar, kann man auch da an diesem Konzept sozusagen auch eine linke Kritik dran üben.
Ja, und ich sag mal ein bisschen Meta. Ich verstehe dich jetzt so, wir sollten lieber über Kapitalismus reden. Finde ich auch. Sollte man mehr machen, in der Tat. Man sollte mehr über Kapitalismus reden, aber manchmal sollte man halt auch über andere Sachen reden. Und so verstehe ich die heutige Veranstaltung. Und da finde ich dann, wenn man dann sagt, die Frauenbewegung hat das so gemacht, es passt auch nicht so ganz. Ja, wir hatten drei Wellen der Frauenbewegung. Wir hatten innerhalb dieser Wellen immer Streitigkeiten darum, worum es gehen sollte. Und du hast ja selber gesagt, erst sagst du, die Frauenbewegung wollte das. Und dann sagst du, Clara Zetkin wollte es aber so. Also man muss halt dann auch differenzieren, wo ist die bürgerliche Frauenbewegung, wo ist die sozialistische, welche Streitigkeiten gab es noch innerhalb der sozialistischen. Also da hakt so ein bisschen, wenn du darauf hinaus wolltest, dass man eigentlich lieber nur über Kapitalismus reden sollte.
Nee, ich wollte keinen Themenwechsel machen und einfach mal über Kapitalismus reden, sondern mir ging es eigentlich darum, mal kritisch zu betrachten, was sind denn die Erfolge der klassischen demokratischen Frauenbewegung? Und da wollte ich auch nicht alle in einen Topf schmeißen, sondern habe ja gesagt, das ist erstmal der Erfolg der sozialdemokratischen Frauenbewegung gewesen und die war für Deutschland und für viele Teile Europas die dominierende Kraft am Ende des Ersten Weltkriegs. Und ich wollte durchaus genau da unterscheiden. Es gab auch eine kommunistische Frauenbewegung und die hat eigentlich sich stark gemacht dafür zu sagen, wir sehen es nicht als Kampf um Gleichberechtigung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wir wollen eigentlich auch nicht den Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau, wer mehr die unbezahlte Familienarbeit und wer der Lohnarbeit nachgeht, sondern wir wollen eigentlich die materiellen Gründe der Zwänge von Ehe und Familie aufheben, statt darum zu streiten, wie die Lastenverteilung aussieht. Und diese Kritik wollte ich stark machen. Das halte ich schon für total richtig und für einen sehr zweifelhaften Sieg, dass Frauen jetzt, was weiß ich, durch einerseits Automatisierung des Haushalts, andererseits durch die Notwendigkeit sinkender Männerlöhne als Zusatzerwerbskraft Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleiden müssen, in vielen Fällen mehr erleiden, als dass das ein Spaß ist und dass ihnen als Sieg der Emanzipation verkauft wird. Soweit fand ich im Übrigen eine Aussage, die du von den neuen Rechten zitiert hast, auch zutreffend. Also die Strategie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat richtig arbeitsmarktpolitischen Grund gehabt. Der hieß, die stillen Reserven des Arbeitsmarktes ausschöpfen. Und mit der stillen Reserve waren maßgeblich auch die Frauen gemeint, die man also mobilisieren kann. Und das ist vom Standpunkt der Probleme der Frauen ein sehr zweifelhafter Erfolg. Früher standen sie unter dem Erlaubnisvorbehalt der Männer, ob sie überhaupt arbeiten können. Eine Adenauerzeit, ganz im Unterschied im Übrigen zur DDR, die in dieser Hinsicht ja wirklich viel progressiver war. Und dann wurden sie im Laufe der Zeit mobilisiert für den Arbeitsmarkt. Und das hat ihnen eigentlich vielleicht im besten Fall gebracht, dass sie sich sozusagen der Despotie ihrer Ehemänner entziehen konnten. Aber hat ihnen eigentlich nicht weniger Armut gebracht. Und selbst Scheidungen sind heutzutage das größte Armutsrisiko, alleinerziehende Frau sein. Insofern gibt es auch heutzutage ganz viele Gründe, selbst wenn man nicht mehr verliebt ist, zusammenzubleiben. Nicht mal da hat die Einbeziehung der Frauen in den Arbeitsmarkt ihnen wirklich Freiheiten in dem Sinn geschafft, dass sie sagen, ich lebe nur dann mit einem Mann zusammen, wenn ich den liebe. Man braucht ihn immer noch, leider als Ernährer.
Bin mir dann nicht so ganz sicher, ob das in der DDR progressiver war tatsächlich, weil ich kenne das halt von meiner Mutter selber, die keine Zweifachbelastung hatte, sondern sich zusätzlich noch um meine Oma und die Tanten von meinem Vater noch aufgeopfert hat und mein Vater immer nur genölt hat über seine Verwandtschaft. Ich weiß nicht, sie hat sich um uns, also um meine Schwester und mich gekümmert, hat den Haushalt gemacht, hat, wenn wir in Urlaub gefahren sind, auch immer noch die Koffer für meinen Vater, der hat eigentlich alles so zu Hause erledigt, ist zusätzlich noch arbeiten gegangen und hat sich um die Verwandtschaft meines Vaters gekümmert. Und ich habe den Eindruck, dass es vielen Frauen in der DDR so ging. Und ich weiß nicht, inwiefern, also ich habe keinen progressiven Blick unbedingt darauf, auf die Zeit damals.
Ja, bevor keiner was sagt, nutze ich die Gelegenheit, darauf zu antworten. Also das kann ich natürlich nicht beurteilen, wie es deiner Mutter ergangen ist und dass es vielen Frauen doof ergangen ist. Progressiver habe ich eigentlich erstmal gemeint im Vergleich zur Adenauer Republik, was das Abtreibungsrecht angegangen ist, was das Eherecht angegangen ist und die Möglichkeit der Scheidung. Dass es denen einerseits die Bestrebung gab, dass Frauen ins Berufsleben einbezogen werden, aber mit für Schwangere ganz anderen Schutzmöglichkeiten und Wiedereinstiegsmöglichkeiten in den Beruf, dass mit dem, was damals in Westdeutschland ja total verschrien war und jetzt unglaublich beliebt ist, die Kita, eigentlich ein Hauptdruck für Frauen, die Kinder haben wollen, genommen wurde, dass sie entweder im Betrieb oder in Wohnnähe meist kostenlose Betreuung ihrer Kinder hinkriegen. Und damit Kinder bekommen, anders als im Kapitalismus, wirklich nicht diese existenzielle Zwangslage hatte. Darüber auch Trennungen im Übrigen viel leichter möglich waren. Und im Übrigen auch im Hinblick auf Rente, Frauen viel früher aus dem Berufsleben, ich bin mir nicht sicher, ich glaube mit 55 Jahren in Rente gegangen sind, als Regelalter. In der Bundesrepublik sind es bekanntlich mittlerweile die entsprechenden 67, 69 Jahre in Planung. Die Rente mit 70 ist in der Diskussion. Das sind natürlich andere Umgangsformen. Und da habe ich eigentlich jetzt erstmal nur über die sozialpolitische, eherechtliche, abtreibungsrechtlichen Seiten geredet und wollte nicht in Frage stellen, dass Frauen sicher auch in der DDR häufig einen Hauptteil der Reproduktionsarbeit geleistet haben und was weiß ich, die hässlichen Geschichten, die du jetzt so andeutest.
Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Michael hat ja vorhin schon gesagt, wie es weitergeht. Diesen Freitag in der offenen Arbeit zu freundschaftszentrierter Lebensweise. Nächsten Montag kann man sich kreativ beim Comic-Kritzelabend entfalten und dann am 20. die Abschlussdiskussion zum Thema Wo feierst du das Jahresende? Genau, wer mehr wissen will, der findet es hier im kleinen Flyer. Vielen Dank.